Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 238. Waltraud Herrmann, wir können alles, auch die Zukunft, wie der digitale Wandel gelingt. Erfahren Sie, warum Deutschland im digitalen Dornröschenschlaf liegt und wie wir endlich aufwachen können. Diese provokante These und Lösung präsentiert Waltraud Herrmann in unserem Expertentalk. Sie ist Evolutionärin und Vordenkerin für den digitalen Wandel. In ihrer ursprünglichen Heimat in Rumänien war man im Schulunterricht vor Jahren schon viel weiter, was die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik angeht. Waltraud ist Autorin des Buches Wir können alles, auch die Zukunft. So gelingt uns die digitale Aufholjagd. Und sie beleuchtet die dringende Notwendigkeit digitaltechnologischer Kompetenz als Wettbewerbsfaktor Nummer 1. Wir sprechen über den Reboot unseres Bildungssystems, die entscheidende Rolle der vierten Kulturtechnik und wie wir vom Fachkräftemangel zum Fachkräfteboom gelangen. Lassen wir uns von ihren Impulsen inspirieren, wie Schulen, Eltern, Unternehmen und die gesamte Gesellschaft in Deutschland gemeinsam die digitale Transformation meistern können.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erfolg braucht Verantwortung. In einem Land, das manche bezeichnen würden als ein digitales Nomadenland, obwohl wir eigentlich ein Industrieland sind und an und für sich müssten wir besser sein. Aber auch ich habe gerade die Erfahrung gemacht beim Anschluss eines Glasfaseranschlusses, dass da vieles in die Hose geht, dass das, was für viele selbstverständlich scheint, in Deutschland offensichtlich nicht so selbstverständlich ist. Ich habe jemanden, der Hoffnung verbreitet. Der hat dieses Thema aufgegriffen, Digitalisierung in Deutschland. Wir schaffen das. Herzlich willkommen, Waltraud Herrmann.
Vielen Dank für die Einladung, Udo.
Liebe Waltraud, du kommst aus einer Region, die heute zu Rumänien gehört, in Siebenbürgen.
Genau.
Und du hast dort etwas studiert, was man ganz gut gebrauchen kann. Du bist nämlich Physikerin, richtig? Und nicht nur das. Du hast drei Studien hinter dir. Du bist also eine Fachkraft hier in Deutschland. Welche drei Studien waren das, die dich da so begeistert haben?
Also mit 20 habe ich Physik studiert, tatsächlich in Klausenburg in Rumänien. Mhm. Dann mit 30 nochmal Wirtschaftsinformatik und mit 50 Philosophie in Niederlande.
Und das finde ich das Bemerkenswerte. Da kommt die Philosophie noch dazu. Das heißt also nicht nur den Informatikstandard, den Physikstandard, sondern das, was man daraus machen kann und wenn es um Menschen geht. Und das finde ich so fantastisch. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben und in diesem Buch geht es darum, wir können alles.
Auch die Zukunft, genau.
Jetzt mal eine kritische Frage. Du beleuchtest das Thema Digitalisierung in Deutschland. Jetzt mal in 2, 3 Sätzen, wie ist die Situation hier in Deutschland derzeit? Wie nimmst du sie wahr in Bezug auf Digitalisierung?
Ich habe ja von der Pike auf untersucht, gerade das Bildungssystem. Und das Bildungssystem, das ist irgendwie im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Ich komme ja aus Siebenbürgen. Ich habe in den 70er Jahren ein Informatikgymnasium besucht. Genau vor 50 Jahren. Ich hatte damals 10 Stunden Informatik pro Woche und das 4 Jahre lang. Das würde dann heißen so 40 Kontingentstunden. Und hier in Deutschland sprechen wir von Pflicht, 2 bis maximal 6 Kontingentstunden über die ganze Schulzeit verteilt. In der Oberstufe haben wir 2% der Abiturienten, die das Wahlfach Informatik wählen. Das heißt, der breiten Masse fehlen massiv die digitalen Grundlagen für Digitalkompetenz. Und das in der Schule, ja. Und das zieht sich ja durch das ganze Leben durch. Und das heißt aber, in den Firmen wo ich auch 33 Jahre aktiv war, da sind wir zu langsam. Da sind wir mit Recht zu langsam, weil Lernen muss einfach früh beginnen. Und je früher es beginnt, umso schneller werden wir mit der Zeit. Und das haben wir verpennt.
Ich kann das so
Das
nachvollziehen,
ist
was du sagst.
so ein Ist-Zustand. Das haben wir verpennt mit Glasfaser, das haben wir verpennt, aber auch mit der Infrastruktur. Und da reicht es, einen Blick in den Bundeshaushalt zu werfen, wo wir erst seit 2016 so mickrige Millionen investieren und sind jetzt gerade mal bei 1 Milliarde in digitale Infrastruktur bundesweit. So, das ist so ein Ist-Zustand. Und verglichen mit anderen Ländern der Welt, sind wir einfach hier in der analogen Welt stecken geblieben. Und warum verbreite ich Zuversicht? Zum Beispiel zum Thema Digitalkompetenz. Es gibt hunderte MINT-Initiativen, die einfach erkannt haben, dass nicht nur die Digitalkompetenz, sondern generell Naturwissenschaften in Deutschland zu knapp gelernt werden in der Schule. Und diese Initiativen, die sind alle irgendwie neben der Schule aktiv und nicht in der Schule oder die wenigsten in der Schule. Und da sehe ich ein ganz großes Potenzial, das sich bündeln ließe. Das wäre jetzt so ein Aspekt, wo ich sage, okay,
Ich
wir
muss mal
schaffen
ganz kurz,
das.
ich muss ganz kurz zwischengrätschen,
Ja,
weil du
sehr gerne.
sagst, wir sind ein digitales Nomadenland. Du hast einen Begriff vorhin erwähnt und da werden sich viele fragen, MINT, wieso, was hat das mit Pfefferminz zu tun? MINT ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Für diejenigen, die damit Technik umgehen, ist das völlig normal. Aber viele fragen mich, was sind denn MINT-Fächer? Cool.
Und wir haben fast nur halb so viele MINT-Unterrichtsstunden im Gymnasium, wie das zum Beispiel die erste und zweite Fremdsprache zusammen ist.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich sprach neulich mit einem Berufsschullehrer, der sagt, oh Gott, ich soll jetzt auch ein bisschen mehr so Richtung Technik digital. Ich frage am besten meine Schüler, die wissen das viel besser als ich. Das heißt, den Lehrkräften fehlt einfach die Sachkompetenz. Die haben gar keine Ahnung davon. Wie sollen sie es unterrichten, wenn sie es selber nicht besser wissen?
Ich glaube, es fehlen so vom Grund auf naturwissenschaftliche Lehrkräfte. Im Informatikbereich ist es ja ganz katastrophal. Wir haben bundesweit 10.000 Informatiklehrkräfte und kaum Lehramtsstudierende. Und wie soll auch jemand Informatik als Lehramt studieren, wenn er im Gymnasium oder sie im Gymnasium kaum in Berührung kommt mit diesen Inhalten? Ich muss ja die Grundlagen irgendwo lernen, damit ich mich in diese Richtung entscheiden kann. Und das ist massiv unterbesetzt.
Okay, jetzt mal die Frage, was können wir tun, auch gemessen an dem Budget, was zurzeit investiert wird, aber wir haben ja das große Volumen der Milliarden vor uns. Wo sollten die sinnvoll investiert werden, damit die Situation hier in Deutschland besser wird?
Geld ist ja nicht alles. Und ich würde jetzt erstmals an anderen Ressourcen ansetzen. Ja. Es wurde ja der Digitalpakt 1.0, 2.0 beschlossen. Da ging es ausschließlich um Gelder, um die Schulen technologisch fitter zu machen. Weder war Unterricht im Gespräch noch die Fortbildung der Lehrer. Kräfte. Beim Digitalpakt 2.0 hat man jetzt noch ergänzt die Fortbildung der Lehrkräfte. Aber dass Informatikunterricht mehr wird, hat man in Baden-Württemberg zum Beispiel beschlossen, aber nicht bundesweit. Ja, und auch in Baden-Württemberg hat man jetzt beschlossen, Ende letzten Jahres, dass 1 Stunde von Klasse 5 bis 11 eingeführt wird. Und ich hatte mich schon so gefreut, 1 Stunde, aber die Freude ist klein geblieben, denn in diesem Jahr kommen nur die Fünftklässler in den Genuss. Das heißt, nochmal nehmen wir 7 Jahre in Kauf, dass 7 Generationen nicht davon. 1 Stunde, das ist ja schon mal ganz wenig. Weil zur Digitalkompetenz gehört ja enorm viel. Das sind ja einerseits sind es Umgang mit Medien, die ganzen Tools, die ganzen Anwendungen, aber es ist auch der Umgang mit Daten. Es ist Programmiersprachen, Technologie, das sind ja ganz, ganz viele Inhalte, die irgendwo gelernt werden müssen. Und momentan tastet sich jeder so schön langsam ran und meint hier unter den Blinden als einäugiger König zu sein.
Ich gebe dir da völlig recht. Mögen manche meinen, so, die jungen Leute, die gucken da die ganze Zeit auf dieses Ding, auf das Handy, die wissen doch schon alles. Also das bedienen zu können, heißt nicht digitale Kompetenz zu haben. Das muss
Überhaupt
man
nicht.
mal sagen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Genau.
Wer in sich in ein Auto setzen kann und die Gänge bedienen kann, muss kein guter Autofahrer sein. Und so ist das wahrscheinlich ähnlich, oder wie siehst du das?
Klar ist es ähnlich. Stell dir vor, du gibst einem Kind den Autoschlüssel, wohl wissend, dass es weder die Verkehrsregeln kennt, noch das Auto bedienen kann. Und damit es über das Lenkrad schaut, braucht es eine Sitzerhöhung. Und genau so gehen wir mit dem Digitalen um. Wir denken, die Kinder können was, nur weil wir die Grundlagen nicht haben als Erwachsene. Wir sind ja schon die dritte Generation in Folge, die wir das nicht wirklich als Grundlagen gelernt haben. Ich komme aus einer Welt und kann den Vergleich machen, wo ich das schon vor 50 Jahren gelernt habe.
Okay, du vergleichst Deutschland gern mit Singapur, Uruguay, Estland beispielsweise. Was machen die besser als wir?
Die haben einfach diese Inhalte in der Schule integriert, vom Kindergarten beginnend, die Inhalte des Jahrhunderts, in dem wir leben. Und in Deutschland sind diese Inhalte noch nicht integriert in den Lehrplan. Meistens unterrichtet dann ein Lehrer sogar fachfremd die eine Stunde Informatik, die es da gibt, aber es ist nicht tatsächlich ein Informatiklehrer. Oder wenn, dann hat der sogar noch viele andere Fächer, ist Informatik nicht sein einziges Fach. Und das ist so. Man muss sich jetzt vorstellen, wir haben von Klasse 5 bis 10 haben wir 40 Kontingentstunden, erste und zweite Fremdsprache. Und haben 2 Kontingentstunden Informatik, bis maximal 6. Und es ist eine Kulturtechnik, genauso wie Lesen, Rechnen und Schreiben.
Darf
Was von, wie,
das auch zu Lasten von anderen Fächern gehen? Also ich meine, Literatur toll, super, aber legen wir nicht den Schwerpunkt zu sehr in dem Gymnasium auf die geisteswissenschaftlichen Fächer zu Lasten dieser Zukunftskompetenzen, denn wir brauchen, wir sind ja auf dem absteigenden Ast in Deutschland, das wissen wir. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel, da gibt es ganz, ganz viel nachzuholen. Andere laufen uns einfach davon. Sollten wir nicht den Fokus viel mehr auf diese technische Entwicklung legen?
wir sollten sie zumindest gleichwertig betrachten und nicht als irgendetwas Nebensächliches, was man später lernen kann, weil genau diese MINT, diese naturwissenschaftlichen Inhalte, die muss man früh lernen, damit man das begreift. Ja, Sprachen kann man heutzutage auch gerade mit Hilfe von KI ganz anderes lernen. Da braucht es nicht mehr 20% pro Woche. Das heißt, ein ganzer Wochentag ist nur erste und zweite Fremdsprache im Lehrplan. Ja, und Informatik kaum, ja. Oder Physik ist auch viel zu wenig, ja. Ich habe jahrelang gerätselt, wieso Physik in Deutschland kein Lieblingsfach ist. Und dann habe ich das mal verglichen. Ich habe zwei Söhne, die haben beide Physik studiert. Und hier in
Ein
Deutschland
bisschen
und
vorbelastet durch die
so
Mama,
ein bisschen
völlig klar.
vorbelastet. Ich habe sie nie, glaube ich, dazu überzeugen wollen, aber ich habe ihnen die Fragen beantworten können, ja. Und das ist schon mal wesentlich. Und in Rumänien funktioniert einfach Lernen ganz anders. Es gibt, um richtig mit Freude lernen zu können, braucht es drei Lernphasen. Einmal eine spielerische Phase der Schwärmerei, wo ich mich an neue Inhalte rantaste, ohne dass ich jetzt die Gesetze beherrschen muss. Und dann eine Phase der Präzision, um dann im Erwachsenenalter dann die Vertiefung zu machen. Und wir hatten in Rumänien in Physik von Klasse 6 bis 8, in der Klasse 6 Mechanik spielerisch, Wärmelehre, Elektrizität. Und in der Klasse 9 haben wir von Anfang begonnen mit Mechanik und haben das dann präzise gelernt. Aber dieses Spielerische hatten wir vorgelagert. Und in Deutschland fehlt dieses Spielerische komplett. Und der gleiche Stoff, den wir in Rumänien in 14 oder 16 Wochenstunden kumuliert über die Jahre gelernt haben, den müssen die Kinder hier in 8 Stunden lernen. Das hat zur Konsequenz, dass es in Rumänien viele gibt, die Physik verstehen und lieben, und in Deutschland in den 8 Stunden schaffen das nur wenige.
Kann ich nachvollziehen. Du hast ein wichtiges Thema angesprochen, ein Schlüssel-Keyword, was wir immer wieder hören, fast täglich, ist KI. Ja, und viele werden wahrscheinlich sagen: Nö, ich brauche mich ja gar nicht drum kümmern, ich habe ja KI. Wir verlassen uns auf eine Technologie, die wir offensichtlich gar nicht richtig verstehen.
Verstehen, genau,
Und das
genau.
ist das große Problem. Ich war neulich, ich bin noch Ehrenrichter beim Sozialgericht und ich weiß, es ist eine Fülle und Wust von Informationen, das verarbeitet werden muss. Also ein Vorsitzender, ein Richter, eine Richterin braucht Stunden, 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 Tage, um Fälle zu verstehen, zu sichten, diese ganzen fotokopierten Dinge da zu ordnen und für sich zusammenfassen. Das könnte eine KI viel, viel, viel besser. Und ich habe dann einfach die Frage gestellt, sagen Sie mal, wie ist es bei Ihnen denn im Amt mit KI? Ja, wir denken darüber nach. Wir denken darüber nach. Und ich sage dann wieder eine Chance vertan. Aber wir müssen auch erstmal das verstehen. Wir können uns nicht auf etwas verlassen, wo wir sagen, nö, es wird schon irgendwie richten. Denn wenn wir das weiterentwickeln wollen, müssen wir es verstehen. Ich glaube, da ist auch noch einiges im Argen.
Klar, KI müssen wir verstehen, aber KI ist ja nur ein Teil des ganzen Bereiches, den ich unter Informatik zusammenfasse. Ja, da sind ja ganz viele andere Grundlagen, die ich da verstehen muss, ja. Und KI, viele denken, KI ist kreativ. Nein, ich bin kreativ. Ich muss prompten. Ich muss da den richtigen Befehl, die richtige Frage stellen. Und dann macht KI was aus meiner Frage, beantwortet meine Frage. Und KI kann auch halluzinieren. Es gibt auch falsche Antworten. Das heißt, ich muss in der Lage sein, hier abzuschätzen, ist diese Antwort jetzt brauchbar? Oder was aus dieser Antwort kann ich überhaupt verwenden und was eben nicht? Wenn ich zum Beispiel sage, fasse mir mein Buch auf 2 Seiten zusammen, dann kann ich das beurteilen, weil ich kenne mein Buch, das ich geschrieben habe. Aber wenn ich den Inhalt gar nicht kenne und mich absolut auf KI verlasse, dann kann ich unter Umständen auch zum digitalen Opfer werden, ja?
Und ich sage immer, niemals KI ohne KI. Und dafür steht, also meistens steht ja in Deutschland KI auch für kein Interesse an Weiterbildung und Ähnlichem. Aber niemals künstliche Intelligenz anwenden ohne die eigene Kompetenzintelligenz. Die Kompetenzintelligenz heißt nämlich, das zu überprüfen, das zu validieren, was da rauskommt. Und wie du es richtig sagst, die KI halluziniert, weil sie auch falsche Informationen zusammenfasst. Und wenn die zur Grundlage falsch ist, dann kann da nichts Richtiges draus werden. Ich glaube, das ist ein weiteres großes Problem. Wir müssen also sehen, dass wir die richtigen Daten zur Verfügung stellen. Ein anderes Thema möchte ich noch anschneiden, auch eine große Gefahr. Und ich glaube, da sind wir völlig überfordert. Auch ich bekomme schon mal die Meldung, hallo Papa, meine Handynummer hat sich
Nur.
geändert. Ne? Wir kennen das. Auch
Wir
das hat
kennen
ja
das,
mit
ja.
Digitalisierung zu tun. Die Verbrecher, denen wird es so leicht gemacht, uns anzugreifen, weil sie ja ein bisschen mehr Kompetenz haben, zumindest ein bisschen im Darknet, wo sie Informationen bekommen. Cyberkriminalität. Was können wir dagegen tun und wie kann es uns diese Kompetenz helfen dabei?
Brauchen wir einfach Grundlagen, um zu wissen, es gibt Gefahren. Ich muss das abschätzen können. Und jedes Mal, wenn ich eine E-Mail von einem Absender bekomme, die ich nicht kenne, da muss ich schon mal vorsichtig sein. Ja? Und dann gibt es einen Betreff und da kannst du manchmal schauen auf die Absender-E-Mail. Ja? Die ist manchmal ganz komisch. Aber manchmal ist die auch nicht ganz komisch und du kannst reinfallen. Das heißt, es ist wirklich, wirklich gefragt, um hier souverän auch entscheiden zu können, das ist jetzt eine Fake-E-Mail, da soll ich auf keinen Link klicken, weil durch das Klicken auf einen Link kann ich meine Rechner infizieren.
Genau. Man muss sich einfach fragen, würde eine Bank mich anschreiben, also eine Bank, mit der ich lange Jahre zusammenarbeite und sagen, bitte überprüfe mal deine PIN-Nummer hier, klick mal auf den Link, um das zu überprüfen. Oder würden die das tun?
Das
Die
würde
haben
er
gar
doch nie
keine Zeit.
machen.
Die haben gar
Genau.
keine Zeit dazu. Mein Bankberater würde mich anrufen und sagen, Herr Gast, mit Ihrem Konto bestimmt etwas nicht. So. Den kenne ich, aber auch heute, das ist ja noch schwieriger, durch die ganzen Avatare, die wir uns erschaffen können. Also das Gespräch, was wir beide führen, wunderbar, könnte irgendjemand sagen, dann den Gast, den klone ich mal, die Stimme, die Waltraud Hermann klone ich auch mal und dann mache ich meinen eigenen Podcast daraus oder ähnliches. Also das heißt, die Gefahren, die sich ergeben, sind mit zunehmender Digitalisierung immer größer.
Immer größer. Das heißt, wir brauchen immer mehr intensivere Kompetenzen in diesem Bereich. Wir müssen die Zusammenhänge verstehen, ja. Das Thema Daten. Wir kämpfen so viel um Datenschutz, ja. Aber eigentlich brauchen wir Daten, damit wir uns schützen können und wir verhindern das Speichern der Daten.
Ja, genau, das ist es richtig. Wir verhindern das Speichern der, weil wir sagen, oh, ganz böse. Jetzt ist das doch eine Blamage, dass uns ausländische Geheimdienste warnen müssen vor den Gefahren im eigenen Land.
Ja, klar, weil wir die
Das ist
Daten
eine
nicht
Blamage,
erfassen.
weil wir die Daten nicht erfassen. So viel.
Weil wir nicht verstehen, wie wichtig die Daten sind. Und die Schulen dürften Microsoft Teams nicht nutzen, ja? Alle Firmen nutzen es. Einfach aus falsch verstandenem Datenschutz. Es sei nicht sicher genug. Welcher gesellschaftliche Schaden entsteht, wenn vielleicht eine Kommunikation aus einer Klasse vielleicht lesbar ist. Und wer hat denn schon Interesse an so einer Kommunikation? Das ist ja gegenüber den Firmen ein viel geringeres Risiko. Und da denke ich, bräuchten die Firmen sich viel mehr um die Schulen kümmern, weil da haben wir ja die Spezialisten. Lass doch die Firmen mit den Schulen kooperieren, damit sie eben in diesen Gefahrenzonen, was Technologie und Internet anbelangt, einfach unterstützt sind.
In den USA erleben wir jetzt genau die gegenteilige Entwicklung, die Gefahr des Datentransfers. Da ist ein Unternehmen oder ein Unternehmer, Elon Musk, der sammelt Daten ohne Ende und der hat einen Freibrief dafür. Und jetzt den Amerikanern ist, glaube ich, gar nicht bewusst, was Elon Musk mit diesen Daten alles anfangen kann. Es ist unglaublich, der schmeißt Leute raus, er kennt also alle Hintergründe, die Ausbildung der Mitarbeiter, die draußen, da kommen junge Leute nur mit einem Laptop bewaffnet in diese Institute, in diese Ministerien und sammeln Daten ohne Ende. Die Amis haben es nicht begriffen, worum es da geht, glaube ich. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Wir sagen bloß keine Daten, wir können ja diese Daten anderweitig verwenden.
Ja, das ist zum Beispiel der Klimaschutz. Das ist auch falsch verstanden. Wir wollen Klima schützen, erfassen keine Daten, aber ohne Daten wissen wir ja nicht, wo wir stehen. Das heißt, ohne Digitalisierung ist kein Klimawandel möglich.
Wir machen es ja mal andersrum. Also jetzt beispielsweise gibt es bei der Industrie- und Handelskammer einen Kompetenzführerschein für KI-Manager. Das heißt, ein 59-stündiger Online-Kurs. Wir regulieren erstmal. Wir regulieren in Deutschland erstmal so etwas wie KI, bevor wir überhaupt die Entwicklung zulassen. Und das finde ich den grundsätzlich falschen Ansatz, den wir hier bei uns wählen. Wie siehst du das?
Ich denke, tue das eine, ohne das andere zu lassen. Regulieren müssen wir, das ist schon klar. Aber wir müssen wissen, was das bedeutet. Das heißt, wir brauchen die Grundkompetenzen. Und nicht nur, wie können wir regulieren, sondern was bedeutet das? Und wir wollen ja hier einen Mehrwert schaffen. Wir wollen ja wirtschaftliche Fortschritte erzielen, ja. Und dafür muss ich ja auch etwas schaffen. Und dafür brauche ich Daten, dafür brauche ich Technologie, dafür brauche ich gut ausgebildete Menschen, die das Ganze auch gestalten.
Nun bist du ja auch in gewisser Weise Missionarin. Wir sehen ein Hintergrundbild von dir, da steht drauf, Zukunft braucht Zuversicht. Ja, ohne diese Zuversicht können wir gar keine Zukunft planen.
Ja,
Wir müssen so viele Dinge negativ sehen.
Genau. Ohne Zuversicht geraten wir in eine Starre. Ja, wir erstarren und werden gar nicht mehr handlungsfähig. Das heißt, Zuversicht ist eigentlich unser Handlungsmotor. Ohne Zuversicht passiert wenig. Und ich schaue immer, also was mir ganz wichtig ist, Wie kann ich unterstützen, dass Menschen aktiver Gestalter im Leben werden?
Dann
Das beginnt.
lass uns mal darauf eingehen, welche Angebote hast du denn für Unternehmen, für Schulen, die sich interessieren zu diesem Thema? Wie kannst du sie denn unterstützen?
Also ich hatte die Chance, dass ich bereits als Kind in der Schule immer auch unterrichten durfte.
Ah ja.
Im Gymnasium habe ich sogar Klassenarbeiten von Parallelklassen oder kleineren erstellt und korrigiert, weil meine Physiklehrerin einfach mein Potenzial gefördert und gefordert hatte. Das heißt, ich hatte schon viel Erfahrung, wo ich nach Deutschland gekommen bin und habe dann am Gymnasium unsere Söhne verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht. Das war vor 19 Jahren. Oberstufenschüler unterrichten Unterstufenschüler hatten wir als Elterninitiative im Gymnasium eingeführt. Und das hatten wir damals an das Jugendbegleiterprogramm gekoppelt. Jugendbegleiterprogramm, das ist so irgendwelche Geldtöpfe, die vom Land an die Schulen bereitgestellt werden für Vereine und so. Und diese Schüler, die Oberstufenschüler, werden bezahlt aus diesem Topf. Damals 7 € die Stunde, heute 11 € die Stunde.
Das ist ja
Und
wenig.
ja, in der Mittagspause, wenn alle Kinder da sind und die Kleinen zahlen gar nichts, also
Okay.
wirklich chancengerecht.
Ja.
Und das
Okay.
ist auch heute noch eines der Erfolgsrezepte. Ein weiteres, ich habe ein Projekt, Gymnasiasten programmieren mit den Grundschülern. Ich habe verschiedene Schulpartnerschaften und das funktioniert bestens. Das sind Initiativen, die sich leicht vervielfältigen lassen. Wir haben in jeder Schule kompetente Schüler, die auch gern aktive Gestalter sind, sei es im Unterricht, sei es in der Mittagspause, sei es Hausaufgabenbetreuung oder Leitung von AGs. Also wir haben ganz, ganz viel Potenzial von Schülern, was wir nicht nutzen, was auch kein Geld kostet.
Das finde ich irre. Das ist etwas, das habe ich neulich von Isabel Grupp erfahren. Ich würde es nennen Reverse Mentoring. Das
Das
heißt,
ist noch zusätzlich. Reverse Mentoring wäre dann, wenn die Schüler die Lehrer
und
quasi
das sollen sie
unterstützen.
wahrscheinlich tun. Das wäre
Das
doch.
sollen sie tun. Das habe ich dir nicht, das hatte ich nicht erzählt, aber das ist auch
Ja.
etwas, was ich auch im Buch erwähnt habe, als eine Möglichkeit. Weil es gibt immer Schüler, die etwas besser wissen als die Lehrer.
Ja, nur es ist ja diese Hierarchiestruktur, ne? Da ist der Lehrer da oben und da ist der Schüler. Nee, ich lasse mir doch von dem was sagen.
Wir sprechen seit Jahrzehnten von Augenhöhe.
Ja,
Lass
und
uns doch die
Sachkompetenz.
Praxis werden.
Ja, genau, da hast du recht. Okay.
So,
Aber du
also
bist.
das kann man in der Schule machen. Dann hat man ja noch das Potenzial der Eltern, ja. Dann, wenn die Unternehmen sind die größten Verlierer bei Fachkräftemangel. Und sie sind die größten Nutznießer bei guten Fachkräften. Also, täten Sie doch gut, wenn Sie einfach mit den Schulen kooperieren und den Schulen unter die Arme greifen, damit eben die Schüler das Richtige lernen, was sie auch später im Berufsleben benötigen. Und da ließen sich ja auch verschiedenste Kooperationen ausbauen. Ich kenne so viele Eltern, die schimpfen über das Schulsystem. Lass doch diese Eltern auch als Unternehmer 2 Tage im Jahr aktiv werden aus der Arbeitszeit in den Schulen. Das steigert die Motivation, dass die 2 Tage noch eingearbeitet werden und es eigentlich gar nichts kostet. Oder junge Mitarbeitende, die gerade ihre Schule verlassen haben, ja, die sind auch bereit, in ihren Schulen aktiv zu werden. Also das sind alles Potenziale, die wir gerade nicht nutzen. In Richtung Schule.
Und da hast du völlig recht. Ich kenne hier ein Unternehmen in Lüneburg, ein Digitalisierungsunternehmen, also die Firma Webnetz, haben mal mit 2 Jungs angefangen, die von der Uni kamen. So, inzwischen haben die 200 Mitarbeiter.
Super.
Und was machen sie? A, schaffen sie eine Atmosphäre für ihre Mitarbeitenden, die einfach Spaß macht. Denn man muss sich ja überlegen, ich bin 7 bis 8 Stunden pro Tag in dem Unternehmen und ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich unter knüppelharten Bedingungen dort arbeite. Es ist ein Ort der Begegnung. Man spricht miteinander, man kann dort arbeiten, man muss dort nicht arbeiten. Und was sie vor allen Dingen machen, und das finde ich fantastisch, die warten nicht, bis sich Leute bewerben. Da bewerben sich Hunderte von Leuten, sondern sie gehen dahin, wo die Leute sind. In die Schulen beispielsweise, in die Informatikklassen und sagen, hallo, wir möchten uns gerne mal vorstellen. Und wenn ihr Bock habt, einfach mal einen Einblick zu gewinnen bei uns, kommt einfach vorbei. Wir haben eine große Rutsche, wir haben Tischtennis, wir haben alles, was ihr machen könnt. Schaut euch das gerne mal an. Also die warten nicht. Viele Unternehmen warten ja und sagen, sie können sich dann bei uns bewerben. Und dann frage ich mich, warum soll ich mich bei euch bewerben? Und das haben viele Unternehmen noch nicht begriffen, dass es genau andersherum geht. Von einem Angebotsmarkt wird ein Nachfragemarkt. Ne?
Und da sehe ich halt genau die Eltern, diejenigen, die ja das beste Bindeglied sind, weil die sind ja auch in der Schule, auch im Unternehmen, ja. Weil sonst ist oft diese Hürde zu bürokratisch von einem Unternehmen zu einer Schule, ohne dass es hier jemanden gibt, der schon eine Beziehung zu beidem hat. Und es gibt ja so Organisationen wie die Wissensfabrik, die genau über solche Bildungspartnerschaften auch MINT-Projekte in den Schulen verbreitet. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit Unternehmen zusammen hier MINT-Projekte auch integriert im Unterricht durchzuführen.
Wissensfabrik ist neu für mich. Vielleicht zweimal
Wissensfabrik
kurze
feiert
Sätze, was das macht.
am 14. Mai bei Bosch in Renningen das 20-jährige Jubiläum. Es gibt einige Gründungsmitglieder, Trumpf, BASF, Bosch und noch andere, die haben vor 20 Jahren diese Wissensfabrik gegründet. Das ist eine Organisation, die einerseits Schulen als Bildungspartner hat und andererseits Unternehmen im Verbund. Und es sind immer 1:1 Beziehungen, eine Schule, ein Unternehmen. Und die Wissensfabrik selbst entwickelt mit Hochschulen, mit Universitäten für Didaktik, für MINT-Didaktik, entwickeln sie die Projekte und die Materialien, die dann in der Schule quasi umgesetzt werden. Und eines der Projekte ist zum Beispiel auch IT to School, KeyTech. KI, bei IT to School gibt es auch Module zum Thema künstliche Intelligenz. Und ich bin da im Arbeitskreis Bildung aktiv. Daher kenne ich das gut, bin seit vielen Jahren da aktiv.
Ja, digitale Nomaden, Digitalisierung in Deutschland ein unerschöpfliches Thema. Vielleicht mal zum Schluss, liebe Waltraud, welchen wesentlichen Tipps würdest du diesen drei Gruppen geben? A, den Eltern, B, den Lehrenden und C, den Unternehmen, um Digitalisierung in Deutschland konkret voranzubringen?
A, den Eltern. Oft sagen die Eltern, ich kann ja nichts machen, das ist so. Und da sage ich, jeder kann was machen und jeder kann hier einen Unterschied machen. Einfach sich engagieren. Über die Firma, wenn es geht, oder einfach nur im Elternbeirat. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann auch pädagogische Tage für Eltern organisieren, um auch die pädagogischen Aspekte der Erziehung habe ich früher als Elternbeiratsvorsitzende gemacht. Auch da hat man Möglichkeiten. Und dann auch zu sehen, wie man über Projekte wirklich diese fehlenden MINT-Inhalte in der Schule festigt. Das ist für die Eltern, für die Lehrer. Da würde ich sagen, sich einfach öffnen und einfach zulassen, dass auch Schüler mal was besser wissen. Das ist vielleicht eine große Hürde. Und diese Schüler auch machen lassen, also die Schüler wirklich als aktiver Gestalter in der Schule zulassen. Und Erlaubnisse, das ist ein Zauberwort. Wenn ich Kindern etwas erlaube, dann bringen sie mich selbst ins Staunen. Und das, es gibt so viele Wettbewerbe. Den Lehrern würde ich auch sagen, informiert die Kinder über die Wettbewerbe. Gerade im MINT-Bereich sind so viele bundesweite Wettbewerbe, wo die Lehrer gar nicht viel tun müssen, sondern einfach lasst die Kinder machen und freut euch an ihrem Erfolg. So. Und unterstützt sie für ihren Erfolg. Die Unternehmen, Nummer 1, einmal auch Richtung Schule hier zu unterstützen, dass in den Schulen das Richtige gelernt wird. Aber das Zweite, was ich noch nicht erwähnt habe, was ich auch viele Jahre bei Bosch auch vorangetrieben habe, lernen auch hier die Experten ihr Wissen teilen lassen, Bühnen schaffen, wo Experten ihr Wissen an die Kollegen weitergeben, weil am besten lernt es sich von und miteinander. Und da ist ein unerschöpfliches Potenzial. Dadurch, dass sich so vieles ändert, lässt sich das Lernen nicht mehr formal organisieren. Komplett Teile müssen noch formal gemacht werden, also wirklich mit Curricula und so. Aber das meiste lässt sich informell auf ganz einfachem Wege durch Bühnen, wo die Experten miteinander sich austauschen, verbreiten.
Wunderbar. Liebe Waltraud, du bringst eine hoffnungsvolle Perspektive, und das können wir. Wir können alles in Deutschland, auch die Zukunft. Und mit deinen Tipps gelingt uns die digitale Aufholjagd. Wir müssen nur mutig sein, das umzusetzen, das anzugehen und einfach mal voranzugehen. Ich
So
danke
ist
dir
es.
sehr für diese wertvollen Tipps, die du uns gegeben hast. Und ich wünsche dir und deinem Buch ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Link wird in den Shownotes sein. Wer sagt, dieses Buch muss ich unbedingt lesen, da werden wir dafür sorgen, dass er auch daran kommt. Danke.
Dankeschön, oder?
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.